nur Golf auf meinsportradio.de.
Hallo Malte.
Ja, lass uns zunächst mit dem Blick auf das Dunhill Links Championship in Schottland anfangen. Old Course St. Andrews, Carnoustie und Kings Barnes. Ein Turnier, was über drei Plätze ging und was natürlich dann auch als Pro-Am ausgetragen wurde in diesem Jahr wie in jedem Jahr. Das ist immer in jedem Jahr ein richtiges Highlight im Herbst nochmal auf der European Tour.
Ja, also wenn man die Spieler fragt, hört, was sie sagen vor dem Turnier, wenn sie dort ankommen. Es ist zum einen natürlich die Location. Es ist das Home of Golf in St. Andrews. Es sind drei sensationelle Golfplätze, natürlich mit dem Old Course im Fokus. Aber auch Carnoustie ist ein sensationeller Golfplatz. Nächstes Jahr die Open dort. Einfach Wahnsinn, dort ja Golf zu schauen und für die Jungs natürlich dort zu spielen. Die freuen sich einfach immer, dorthin zu kommen. Und es ist für sie einfach ja mit das Lieblingsturnier im Kalender, weil sie dort sozusagen die Family dabei haben, Freunde etc. Viele spielen mit der Familie oder Freunden, andere spielen natürlich mit anderen Sportgrößen, Schauspielern, Wirtschaftsgrößen etc. Aber es ist trotzdem immer irgendwie eine gewisse Beziehung zu den Leuten auch da, so dass die Jungs da auch einfach mal zumindest an den ersten drei Tagen vielleicht, wo es dann natürlich um den Cut geht, aber da ist einfach der Fokus ein bisschen anders. Es ist alles ein bisschen lockerer, glaube ich, für die Jungs. Und ja, man merkt, dass die einfach wahnsinnig viel Spaß haben, wenn man sie dann nach der Runde interviewt, wenn man hört, was sie sagen. So, also ein Spitzenturnier meiner Meinung nach.
Wir hatten Ende der letzten Woche hier in der Sportshow ja auch schon gehört, was Wladimir Klitschko zum Pro-Am gesagt hat. Der war mit den Keimers auf der Runde auf den drei Tagen, hatte unheimlich viel Spaß da schon nach der ersten Runde, sagte er und hatte eben genau das bestätigt, was Robin uns eben auch nochmal erzählt hat. Und für einen ist es natürlich dann nochmal ein ganz besonderes Turnier, für Tyrrell Hatton nämlich. Der hatte im letzten Jahr gewonnen und hat sich in diesem Jahr wieder an die Spitze der Veranstaltung gesetzt. Minus 24 am Ende sein Score, drei Schläge besser als der Zweitplatzierte, als Ross Fischer. Und das Besondere daran ist, es hat bei der Alfred Dunhill Links Championship noch nie jemand seinen Titel verteidigen können. Tyrrell Hatton hat es geschafft. Er sagte selber auch, ja, war ein bisschen schwieriger als im letzten Jahr. Wir hören mal in seinen O-Ton gegenüber der European Tour rein.
It's amazing. Just, I'm so happy. You know, today felt like a tough day. Although, you know, I scored really well and it was fairly nerve-wracking at the end. Obviously, Fish had a fantastic round and pushed me all the way. They started taking all the leaderboards down, so until I got to the 16th green, sorry, it was on 21. And then 17th tee shot isn't an ideal place to wait 15 minutes before you can tee off. It makes it seem even harder. So, you know, obviously that was in the back of my mind. You know, fair play to him, great day. But I'm so happy that I managed to get over the line.
War ja mit einem wirklich großen Vorsprung in die Schlussrunde gegangen, Robin Tyrrell Hatton. Da war eigentlich schon relativ sicher, dass er dieses ganze Turnier dann ein zweites Mal gewinnen würde, aber es wurde eng, er hat's gesagt.
Ja, es wurde auf jeden Fall eng, aber auch, man muss dann auch sagen, man erwartet nicht mal eben so jeden Tag einen Platzrekord auf dem Old Course in St. Andrews, was Ross Fischer da abgeliefert hat mit seiner 61er-Runde, das sucht natürlich seinesgleichen. Also diese 29 auf der Frontline, die ist sensationell. Er hat von 9 Löchern 7 in Birdie gespielt, 2 in Par. Also das war die beste Frontline, die ich diese Saison, muss ich zugeben, gesehen habe. Und ich dachte kurze Zeit dachte ich, wenn der so weiterspielt, dann wird es für Tyrrell Hatton da oben noch ziemlich eng. Aber mit dem Gewissen, beziehungsweise mit dem Wissen, dass er das Ding gewinnen kann, und das letztes Jahr auch gewonnen hat, das hat ihm natürlich noch mal ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, so dass er das dann doch souverän zu Ende gespielt hat. Und er hat ja auch eine starke Frontline gespielt, der Tyrrell Hatton, wo er die Grundlage mitgelegt hat. Aber ja, es war einfach ein sensationeller Finaltag. Also zu sehen, wie dort so tief geschossen wird, weil auch auf Platz 3 Victor Dubuisson, der kam ja auch dann wirklich, hat von hinten das Feld noch mal aufgerollt und hat auch eine 9 unter gezeigt. Das waren Ergebnisse, die ich mir für die deutschen Spieler vielleicht auch ein bisschen gewünscht hätte am Finaltag, weil bei den Bedingungen gestern, der Old Course, den kann man dann schon auseinandernehmen, wie wir im Leaderboard sehen.
Da war eine ganze Menge möglich. Auf die Deutschen gucken wir gleich nochmal. Lass uns erstmal Ross Fischer noch hören über seine Rekordrunde.
It was fun. Yeah, I mean, I knew obviously we were starting off kind of playing for second. Obviously Tyrrell had a big lead, but you know, after my performance yesterday, I felt like there was a good one in me today round here, because saw the forecast and still a bit chilly, but there wasn't much breeze, so you know, when you get St Andrews on a day like this, it's definitely gettable, but you've still got to go out there and hit the shots, and you know, you've got to try and get off to a fast start. And I managed to make some good putts early on. I think I birdied 2, 3, 4 and then hit a lovely 3 wood into 5 and left it literally hanging on the lip to be 5 under 3-5. But you know, I birdied 6, birdied 7, I think, birdied 8, unfortunately poor drive on 9, and then kind of caught fire a little bit on the back 9. And yeah, it was a shame not to birdie the last for 60, but hey, I'm not going to complain too much at 61.
Und am Ende kamen sie eben raus, diese 61, ja, vor allen Dingen das Putten. Bärenstark bei Ross Fischer.
Wahnsinn. Also, was er auf den Grüns da einfach gestopft hat, die sind ja bekannt dafür, dass sie nicht gerade die einfachsten sind, sondern bretthart, schnell, das macht den Old Course aus. Er ist ja an sich nicht schwer zu spielen, er ist recht breit, die Fairways gehen über Bahn zu Bahn, sage ich mal, und mit einem guten Eisenspiel, guten Drives, kann der Platz auseinandergenommen werden. Die Sache ist halt, die Putts müssen fallen. Und ja, da hat er natürlich einen absoluten Sahnetag erwischt und fantastische Runde gespielt.
Und hat sich auch im ganzen Turnier sukzessive verbessert. 71, 68, 67 und dann eben diese 61, die er am Schlusstag dann gespielt hat und nochmal Druck gemacht hat auf Tyrrell Hatton, der ein sehr konstantes Spiel über die 4 Runden und über die 3 Plätze gezeigt hat. 68, 65, 65, 66. Platzkenntnis oder einfach auch die Erfahrung, sowas schon mal gewonnen zu haben? Was gibt da den Ausschlag aus deiner Sicht?
Die Erfahrung, definitiv. Mit dem Gewissen an den Start zu gehen, letztes Jahr auf diesem Platz, bei diesem Turnier, auf den 3 Plätzen, gutes Golf gespielt zu haben, das gibt Selbstvertrauen. Und seine 2 Bogies über die ganzen 4 Runden, das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, die wenigsten Schlagverluste im ganzen Feld. Der hat sich am ersten Tag hat er sich die gegönnt und dann hat er 3 Runden bogeyfrei gespielt. Das ist, ja, das ist Selbstvertrauen. Das ist das Wissen, dass man hier was holen kann, dass er da was holen kann. Und die Titelverteidigung, ja, die gibt ihm natürlich recht, aber es ist nichtsdestotrotz umso beeindruckender, weil eben bei diesem Turnier es noch nie jemand geschafft hat, den Titel zu verteidigen. Und man muss auch dazu sagen, Tyrrell Hatton hatte nach dem Sieg bei der Alfred Dunhill Championship letztes Jahr einiges an Vorschusslorbeeren bekommen. Er hat gutes Golf gespielt, auch im Anschluss. Er gehörte dann zum Favoritenkreis, aber diese Saison waren einige schlechte Ergebnisse bei ihm auch dabei, bei denen er nicht unbedingt vorne mitgespielt hat. Deswegen war dieser Sieg so nicht unbedingt zu erwarten. Natürlich gehörte er als Vorjahressieger zum erweiterten Favoritenkreis, aber die Ergebnisse vorher hatten jetzt nicht unbedingt so darauf schließen lassen, aber die Vorstellung war brillant. Mhm. Bogiefrei, 3 Runden nach hinten raus, auch in der Finalrunde kühlen Kopf bewahren. Stark, ganz starkes Ergebnis mit minus 24 unter das Turnier zu gewinnen.
In der Tat sogar noch besser als im letzten Jahr. Sowieso ein Turnier, wo ja eher so die Spieler aus der, ich will jetzt nicht sagen zweiten Reihe, aber die eben nicht die ganz großen Namen haben, sich mal wieder in den Vordergrund gespielt hatten. Tyrrell Hatton, Ross Fischer, aber auf 3 auch Victor Dubuisson, der hatte ja auch doch relativ magere Monate zuletzt.
Oh, ja. Bei Victor Dubuisson ist es ja schade eigentlich. Ich persönlich mag ihn einfach als Spieler. Er gehörte zum Ryder Cup Team in Glen Eagles, wo Europa diesen sensationellen Sieg feierte vor 4 Jahren. Und da hat er eine super Saison vorher gespielt. Und ab dem Moment, wo er das Ryder Cup Team dann auch gut gespielt hat, mitgetragen hat, ab dem Zeitpunkt ging es für ihn dann richtig schwer. Also er hat Ergebnisse, er hat Cuts verpasst ohne Ende, er war nicht mehr gesehen oben auf den Leaderboards und war richtig am Kämpfen. Und ich habe dann teilweise 2, 3 Interviews in den letzten 2 Jahren mit ihm gehört. Da zeigte er sich sehr, sehr unzufrieden, weil er weiß, dass er das Spiel sozusagen auf dem Blatt hat. Er weiß, dass er oben mitspielen kann eigentlich und dann funktioniert es nicht. Vielleicht ist das jetzt die Initialzündung, vielleicht rettet er sich noch ins Race to Dubai. Er hat schon zweimal die Turkish Airlines gewonnen, das erste Playoff-Event vom Race to Dubai. Es wäre schön, wenn er einfach wieder zurückkommt, einfach auch im Hinblick auf nächstes Jahr den Ryder Cup, wo ich persönlich ganz einfach auch einfach gerne 1, 2 Franzosen im Team sehen würde, wenn dann in Frankreich im Le Golf National es darum geht, den Titel zurückzuholen.
Klar, auch da geht es natürlich dann auch um die Stimmung, die dann natürlich mit einem Lokalmatador noch mal viel besser ist, als sie es vielleicht ohnehin schon ist. Wenn wir auf Lokalmatadoren gucken, dann müssen wir bei diesem Turnier auch Rory McIlroy ansprechen. Gut, ist ein Nordire, aber natürlich ein Brite und deshalb auch auf Linkskursen natürlich immer gern gesehen, quasi in der erweiterten Heimat. Nur von Rory McIlroy, nachdem er ja in der letzten Woche beim British Masters dann auf der Schlussrunde nochmal richtig aufgetrumpft hatte und sich weiter nach vorne schieben konnte, war dann bei diesem Turnier wieder nicht mehr viel zu sehen. 73, 71, 68, 72 seine Ausbeute, am Ende ein geteilter 63. Platz. Klar, Rory McIlroy tritt bei so einem Turnier im eigenen Land gerne an, aber jetzt macht er die Pause. Hätte sie vielleicht nicht viel früher schon kommen können?
Ja, die Pause hätte kommen müssen. Er hat ja schon zugegeben, dass er Probleme mit den Rippen hat, mit dem Rücken ein bisschen. Er spielt Golf mit angezogener Handbremse. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil vom Tee trümmert er natürlich weiterhin drauf wie ein Wahnsinniger. Ich erinnere mich an diesen einen sensationellen Drive auf die 18 auf dem Old Course, wo er dann aber auch nicht das Eagle stopfen konnte. Aber man merkt ihm an, dass er nicht ganz rund läuft. Also dieses Unbefangene, was ihn ausmachte, dass er die Schläge ins Grün feuert und aufs Ganze geht, Fahnen attackiert, das findet im Moment nicht statt. Und ganz einfach die Tatsache meiner Meinung nach, dass bei Rory McIlroy im Kopf im Moment viel vorgeht einfach. Er weiß, dass er zur Weltelite gehört, er weiß, dass er einer der besten Spieler auf der PGA, aber auch auf der European Tour ist, dass er bei solchen Turnieren eigentlich absolut um den Sieg mitspielen muss. Nur das kriegt er im Moment nicht auf den Platz projiziert. Und ich glaube, dass ihn das wahnsinnig stört und wahnsinnig ärgert. Und dementsprechend ist eine Auszeit meiner Meinung nach die einzig logische Konsequenz, um sich neu zu ordnen, neu anzugreifen, neue Taktik vielleicht, einfach mal wieder Grund reinzubringen in die ganze Geschichte. Weil so weiterzuspielen und mit der Brechstange es zu versuchen, das funktioniert nicht. Also eine Even-Paar-Runde am Finaltag auf dem Old Course in St. Andrews, wo die Scoring-Bedingungen sensationell sind, wo der Platzrekord gebrochen wird, da muss ein McIlroy mindestens 5, 6, 7 unter Paar schießen.
Also, und das hat er nicht geschafft, deshalb eine Auszeit, vielleicht auch mit den Ambitionen dann, die er fürs nächste Jahr hat, ganz gut, um sich dann auch fürs Masters, was ja sein nächstes großes Ziel ist, hat er ja immer wieder betont, dann sich auch wieder in Richtung Form zu entwickeln, die es möglich macht, dort dann auch zu gewinnen. Lass uns, Robin, nochmal auf die Deutschen eingehen. Marcel Siem am Ende bester Deutscher, der hat sich einen geteilten 15. Platz auf diesem da oben doch sehr engen Leaderboard gesichert, minus 11 sein Score, gut zur Spitze, da fehlt dann doch einiges an 13 Schläge sind es, die auf den Sieger fehlen, aber so für einen Top-10-Platz, da waren es am Ende nur 2 Schläge, die gefehlt haben, aber Marcel Siem kann insgesamt mit diesem Turnierergebnis vielleicht mit Ausnahme der 74 am Moving Day sehr zufrieden sein.
Absolut, Marcel Siem spielt starkes Golf in den letzten 2 Monaten. Das fing an kurz vor dem Heimspiel, dem Paul-Laurie-Matchplay in Bad Griesbach, wo er dann unglücklich meiner Meinung nach im Finale verloren hat. Seitdem spielt er grundsätzlich gute Ergebnisse, ist an den ersten 2, 3 Tagen immer oben mit dabei. Nur eine Runde gleitet ihm leider vollkommen weg, grundsätzlich. Das ist Marcel Siem in dieser Saison. Wenn die 74 am dritten Tag nicht ist, ich glaube, da hat er 2 oder 3 Bogies auf 3 Runden gespielt und dann haut er da in die Vollen und spielt, glaube ich, 7 Stück auf einer Runde. Das ist dann wieder so eine bunte Scorecard, wie man sie von ihm leider dann auch immer mal wieder gewohnt ist. Wenn er das ausmerzen kann, dann spielt er da in den Top 5 oben mit. Wenn er da einfach 5 Bogies weniger spielt, dann liegt er bei 16 unter und ist Vierter, Fünfter und arbeitet sich weiter nach vorne. Gerade bei einem Turnier wie diesem, wo es um viele Punkte, viele Preisgelder geht, da geht es im Race to Dubai nach vorne. Es ist wahnsinnig schade, das zu beobachten, weil Marcel Siem einfach ist neben Martin Keimer meiner Meinung nach einer der besten deutschen Spieler ist, einfach was das Scoring und was den Fokus angeht. Er hat gute Siege, er hat große Turniere gewonnen schon auf der European Tour und da steckt einfach so viel drin, aber bei Marcel Siem ist einfach der Kopf, der macht dann manchmal Probleme einfach. Er ärgert sich zu viel, er lässt sich schnell aus der Ruhe bringen, wenn dann mal ein Stretch mit 2, 3 Bogies kommt und das hat man auf der dritten Runde jetzt wieder gesehen, weil der Rest war gutes Golf, starkes Golf.
Kopfproblem vielleicht auch bei Bernd Ritthammer, der spielt ja um seine Qualifikation auch für die Tourkarte für die nächste Saison, liegt jetzt nach seinem geteilten 25. Platz im Race to Dubai auf Platz 121, muss also noch ein bisschen was einsammeln an Geld, um sich da dann für das nächste Jahr auch die Spielberechtigung zu sichern. Am Ende war es ja recht knapp, der geteilte 25. Platz, den er hat mit minus 10 und ein Top-10-Platz. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das sind nur 2-3 Schläge gewesen, die gefehlt haben. So zum Beispiel hat er es, Bernd Ritthammer, also auf der Schlussrunde vielleicht an der 17 verloren, wo er das Bogey gespielt hat, auf einer sonst eigentlich sehr soliden Runde.
Ja, das jetzt an dem Bogey an der 17 festzumachen, da hat er die Runde, würde ich sagen, oder die Top-10-Platzierung meiner Meinung nach nicht verloren. Er hat auch eine schlechte dritte Runde gespielt. Gut, am dritten Tag muss man sagen, waren die Scoring-Bedingungen, er hatte Canusti gespielt. Es war schwierig, es ist der schwerste Platz von den dreien, das muss man auch dazu sagen. Ja. Aber auch wieder, wie bei Rory McIlroy, gucken wir uns die Ergebnisse vom Finaltag auf dem Old Course an, dann ist eine 1 unter einfach viel zu wenig. Mhm. Bernd Ritthammer mit dem Bewusstsein, Platz 121 im Race to Dubai. Ich muss die Tourkarte mir sichern. Da muss angegriffen werden, da muss attackiert werden, auf die Fahnen gegangen werden, wie verrückt. Und das hat er verpasst. Das hat er schlichtweg verpasst. Jetzt auf der Finalrunde bisschen mehr Mut zum Risiko. Er hat gutes Golf gespielt an den ersten beiden Tagen. Der dritte Tag war schwierig für viele Spieler, für fast alle Spieler. Aber in Runde 4, da muss eine Ansage kommen, da muss eine Kampfansage kommen, wenn man die Tourkarte behalten will. Und das ist leider nicht ganz geglückt. Und so bitter es auch ist, aber so langsam gehen die Turniere aus.
Und da ist er ja nicht alleine im deutschen Zirkus. Da muss er ja dann sich auch mit den Kollegen auf eine Stufe stellen, mit Alexander Knappe, mit Sebastian Heisele oder eben auch mit natürlich Florian Fritsch. Und Maximilian Kiefer, gut, der ist in Sachen Tourkarte quasi safe, der turnt da auf Rang 98 rum, aber in Richtung Tourfinale dann in Dubai wird's für ihn nichts, für Fritsch. Und die anderen geht's dann sogar um die Spielberechtigung fürs nächste Jahr. Fritsch momentan 117. Aber auch dem gehen die Turniere aus.
Ja, Florian Fritsch gehen definitiv die Turniere aus. Wir bleiben jetzt noch 3 Wochen bleiben wir noch in Europa. Turkish Airlines wird schwierig, könnte er spielen, da er dort mit dem Auto hinkommen könnte. Das Problem ist allerdings, dass er sich dafür nicht qualifizieren wird, wenn es schlecht läuft. Dementsprechend besteht dort das Problem, dass ihm, wie du gesagt hast, die Turniere ausgehen. Vielleicht ein Endspurt wie letztes Jahr, wo es ja auch mit dem letzten Turnier funktioniert hatte, aber dafür muss er richtig, richtig hochschalten. Ja. 2, 3, 4 Gänge, um da richtig Gas zu geben, weil sonst ist hier unsere Euphorie, die wir am Anfang der Saison hatten, mit wir sind das erste Mal mit 7 deutschen Spielern auf der European Tour vertreten, das kann sich ganz, ganz schnell wieder ändern, leider.
Also da muss noch einiges passieren und da darf man natürlich auch nicht mit einer 79 ins Turnier starten, wie es Florian Fritsch hier in St. Andrews dann gemacht hat. Gleiches gilt natürlich dann auch für die anderen Kollegen. Martin Keimer, den können wir da rausnehmen, der hat die Tourkarte fürs nächste Jahr auf jeden Fall sicher und sieht auch gut aus in Richtung Dubai-Saisonfinale. Da liegt er momentan nämlich auf Rang 41 in der Race-to-Dubai-Wertung. Geteilter 36. Platz für ihn in St. Andrews. Kann er auch mit zufrieden sein.
Unter dem meiner Meinung nach kann Martin Keimer
unter den momentanen Voraussetzungen
mit einem geteilten 36. Rang in keinster Weise zufrieden sein.
Ich meinte jetzt eher so unter den momentanen Voraussetzungen, dass er immer noch so ein bisschen...
Unter den momentanen Voraussetzungen leider hast du leider recht, ja. Aber der Anspruch von einem Martin Keimer sollte sein, um Siege mitzuspielen. Und ich wage jetzt mal die steile These, nächste Woche, beziehungsweise diese Woche startet die Italian Open. Eins von Martin Keimers Lieblingsturnieren. Ich glaube, er hat es einmal gewonnen, zweimal im Playoff verloren, 5 oder 6 Top-10-Platzierungen. Martin Keimer gewinnt am kommenden Wochenende das erste Mal seit 2014 wieder ein Turnier.
Das ist eine bold prediction, aber da freuen wir uns natürlich, wenn das so eintrifft. Wir werden dich auf jeden Fall auf diese Voraussage nochmal festnageln und drücken die Daumen. Italian Open nächste Woche. Also dann auch nächste Woche natürlich Thema bei uns bei Nur Golf. Und mal gucken, vielleicht hat Robin recht.
Ja.
Werden wir auf jeden Fall überprüfen und jetzt nochmal schnell in die USA schauen zum PGA Tour. Start, Saisonstart, Safeway Open und da gab es ja auch einen Titelverteidiger, der triumphiert hat.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Wir kommen zur PGA Tour und schauen in die USA auf den Saisonstart. Die Pause nach der Beendigung der letzten Saison, die war ja kurz, 11 Tage. Jetzt ging es mit den Safeway Open schon wieder in die neue Saison. Hatte natürlich dann auch, weil der President's Cup dazwischen lag, jetzt den Nachteil, dass viele große Namen nicht mit am Start waren, sondern sich erstmal eine kleine Auszeit gegönnt haben. Aber das hat Brandon Steele genutzt und der hat sich mit minus 15 den Sieg bei der Safeway Open 2017 geholt, seinen Titel verteidigt vor Tony Finau mit minus 13 und Chesson Hadley mit minus 12 und auf dem geteilten dritten Platz übrigens auch Phil Mickelson. Der hat den Schwung aus dem President's Cup noch mitgenommen in dieses Turnier. Robin, wenn wir auf dieses Turnier schauen, müssen wir erstmal sagen, die Bedingungen in diesem Jahr deutlich besser als noch im letzten Jahr. Da hat es geregnet, da war alles unter Wasser, das war ja schlimm.
Ja, das waren Wasserfestspiele letztes Jahr, das stimmt. Also diesmal ist der Saisonstart für die Jungs dann etwas glücklicher verlaufen, würde ich behaupten. Und ja, das Turnier stand natürlich im Zeichen der ganzen Aufsteiger sozusagen von der Web.com-Tour. Die Jungs haben sich das erste Mal dort ausgetobt. So auch ja unser Neuling auf der PGA-Tour, Stefan Jäger. Aber ja, ich finde es einfach witzig und ja interessant, dass wir diese Woche zwei Titelverteidigungen sozusagen haben. Ich habe gerade mit meinen Kollegen drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gegeben hat, dass auf der PGA Tour wie auch auf der European Tour in einer und derselben Woche der Titel verteidigt wurde. Das ist schon eine absolute Seltenheit. Ich glaube, das hat es zu Zeiten von Tiger Woods vielleicht mal gegeben, weil der, keine Ahnung, über 7, 8 Jahre jede Saison, glaube ich, 8 oder 9 Titel verteidigt hat. Ja, Brandon Steele, starke Vorstellung. Genau das gleiche wie bei Tyrrell Hatton, würde ich sagen. Ne? Du kommst mit dem Bewusstsein dahin, du hast das Ding schon mal gewonnen und dann gehst du anders an den Start. Da lässt du dich nicht aus der Ruhe bringen. Seine Auftaktrunde war natürlich sensationell. 65, ich glaube, das war die geteilte beste Runde zu Beginn des Turniers. Und dann hat er sich nur einen kleinen Ausrutscher erlaubt am dritten Tag. Ansonsten den Stiefel sauber runtergespielt. Die Scoring-Bedingungen waren, glaube ich, am Finaltag nicht so gut. Es wurden einige schlechte Runden auch oben in der Spitze gespielt. Tyler Duncan zum Beispiel war lange vorne mit dabei und ist dann durch eine 75 zurückgefallen. Ja. Genauso Bud Cawley. Aber ja, Phil Mickelson ist natürlich, dem hätte ich persönlich den Sieg gegönnt. Der sucht ja jetzt auch schon seit 2013 endlich mal wieder nach einem Sieg, aber irgendwann wird's vielleicht noch.
Irgendwann wird's, vor allen Dingen, wenn er vielleicht dann das Spiel wieder so gestalten kann, dass bei ihm auch das Gesamtspiel funktioniert. Auf der ersten Runde hat er eine 69 gespielt. Klingt erstmal gut. Nur, der hat von den 14 Fairways, die zu treffen waren, gerade mal 2 getroffen. Das ist natürlich dann deutlich zu wenig, aber er hat's hinten raus wieder gerettet. Wissen wir ja, sein kurzes Spiel sowieso Weltklasse. Wenn er das dann mit den Drives noch kombinieren kann, dann ist er auf jeden Fall wieder ein Faktor.
Es ist einfach unglaublich. Also du hast es gesagt, wenn man Phil Mickelson zuguckt, und er ist natürlich oft im Bild bei so einer Safeway Open. Also es ist Wahnsinn, wo dieser Mann den Driver hinhaut. Ja. Das hat nicht mal was mit verfehlten Fairways zu tun. Das bedeutet nicht, dass der Ball im First Cut landet oder so 1-2 Meter abseits der Bahn, sondern der drivet das Ding in die Bäume, in die Zuschauer, auf die anderen Bahnen, rechts, links, kreuz und quer. Also wo der die Bälle hinfeuert mit dem Driver, das ist mir ein Rätsel und das seit 1,5 Jahren jetzt schon. Unglaublich, dass er da nicht ein bisschen dran schrauben und drehen kann und da sich einfach ein bisschen zurücknimmt auf dem Niveau, auf dem er trotzdem ja immer noch spielt und mit der Erfahrung, das verstehe ich einfach nicht. Warum er da dann immer wieder den Driver zückt und es zulässt sozusagen, dass er sich damit in so bedrohliche Lagen bringt. Er hat natürlich wieder Zauberschläge rausgehauen das Wochenende über. Das gucke ich mir natürlich gerne an, aber für ihn, glaube ich, ist es nicht die beste Lösung, immer den Drive rechts, links, kreuz und quer zu feuern. Wenn er das in den Griff kriegt, dann gehört der absolut zu den Topspielern immer noch und spielt jede Woche um den Sieg mit.
Phil the Thrill, den Spitznamen hat er nicht ohne Grund. Also er zieht es einfach weiter durch. Ah, du hattest Tyler Duncan vorhin schon angesprochen. Das war, ist ja ein Rookie, der hat erst seinen zweiten Start überhaupt bei einem PGA-Turnier gemacht. An diesem Wochenende sein erstes als offizielles Vollmitglied. Der hat 3 Runden wirklich tolles Golf gespielt. 65 zum Start, dann eine 66, dann bei den schwierigen Bedingungen am Moving Day eine 71 gespielt. Und du hattest gesagt, die 75 dann am Schlusstag, die hat ihn dann aller Ambitionen beraubt. Am Ende geteilter 5. Platz, tolle Sache für ihn, aber eben von der Führung wieder abgerutscht. Da war es dann die fehlende Erfahrung, vielleicht auch die Nervosität bei ihm?
Absolut. Da müssen wir von ausgehen, dass es das war, weil er war als Führender in den Finaltag gestartet und hatte das Bewusstsein, dass er hier seine Tourkarte sichern kann, weil wenn er das Turnier gewinnt, dann hat er die Tourkarte natürlich erstmal sicher und das ist zusätzlich zu dem Preisgeld natürlich nochmal eine viel größere Hausnummer. Er hat Startberechtigung bei Major-Turnieren etc. und das alles schwirrt so einem jungen Spieler dann natürlich im Kopf herum. Aber es wird ihm eine Lehre sein. Er weiß, dass er das Spiel spielen kann, dass er es auf dem Blatt hat, dass er mit den ganz Großen, es waren schon einige gute Namen im Starterfeld, dass er da mithalten kann und sich behaupten kann. 2 sensationelle Eröffnungsrunden. Und wenn er diese Form so ein bisschen aufrechterhalten kann die nächsten Wochen, dann könnte ich mir vorstellen, dass er noch 1-2 Mal um den Sieg mitspielt. Weil diese Turniere zu Saisonbeginn, bevor die heiße Phase so richtig losgeht, würde ich mal sagen, mit dem Florida Swing, so ein bisschen der im Ende März, Anfang April startet, wo dann richtig die High Roller einsteigen und es richtig von der Qualität nochmal zunimmt. Das sind die Turniere, wo genau diese Jungs, die von der Web.com Tour hochkommen, die sonst immer so ein bisschen kämpfen um die Tourkarte. Das ist die Zeit, in der die Jungs sich im Zweifel ihren ersten Sieg holen müssen, um die Tourkarte zu sichern und sich richtig zu behaupten und zu präsentieren. Und da hoffe ich natürlich auch, dass Stefan Jäger dazu gehört, der meiner Meinung nach auch ein gutes Debüt gespielt hat. Aber Tyler Duncan, könnte ich mir vorstellen, sehen wir da oben.
Dann gucken wir mal auf Stefan Jäger. Geteilter 30. Platz am Ende, tolle Schlussrunde gespielt in 69, sich nochmal 33 Plätze nach oben verbessert. Das gibt natürlich dann einiges an Preisgeld mehr und schon wichtige Punkte eben für die Arbeitserlaubnis dann über diese Saison hinaus. Also Stefan Jäger, ja, schon angekommen auf der PGA Tour.
Absolut, mit dem geteilten 30. Rang bei der Safeway Open gerichtet er jetzt so viel Preisgeld, wie er für eine Top-10-Platzierung bei der Web.com-Tour bekommen hat. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer jetzt. Und die Finalrunde, die macht mir sozusagen Hoffnung, dass Stefan Jäger gutes Golf in einem starken Starterfeld spielen kann. Das haben wir bei der US Open gesehen dieses Jahr. Da hat er mich absolut beeindruckt. Ich bin ein großer Fan von ihm, weil er einfach ein extrem sympathischer Typ ist. Er hat jetzt schon seine Teilnahme bei der BMW International Open in Köln angekündigt, zum 30-jährigen Jubiläum dieses Jahr. Unmittelbar nach der US Open auch wieder. Und beziehungsweise kurz davor. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, ihn in Köln hier bei uns sozusagen zu begrüßen und bin gespannt, wie er sich schlagen wird auf der PGA-Tour. Glaube aber fest daran, dass er sich da durchsetzen wird und zu einem festen Mitglied wird.
Das Zeug hat er auf jeden Fall, genauso wie eigentlich auch Alex Shaker über Jahre, aber er hat jetzt zum Start in die neue Saison wieder einen Cut verpasst. Sind das immer noch so Nachwirkungen von seiner Verletzungsproblemen, die er ja auch im letzten Jahr hatte?
Ich glaube, die hat er auskuriert, da hat er sich schon... Ich glaube nicht, dass es jetzt mit der Verletzung zu tun hatte, weil die hat er auskuriert, meiner Meinung nach, bevor er in die Web.com Tour Finals gegangen ist, wo es wirklich darum ging, ich muss die PGA Tour Karte behalten, hiervor muss ich mich jetzt fokussieren und muss mich zusammenreißen, muss wieder fit werden. Das hat er meiner Meinung nach sehr, sehr ordentlich gemacht, es ist da nicht viel angebrannt, er hat sich die Tourkarte gesichert, hat gute Ergebnisse durchweg in diesen Finals abgeliefert. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass er jetzt ein bisschen übermotiviert zu Werke gegangen ist. Ich habe die Tourkarte behalten, jetzt will ich auch richtig zeigen, was geht, und hat dann vielleicht ein bisschen, hat tatsächlich ein bisschen wild gespielt und einfach viele Schlagverluste an den ersten beiden Tagen auf seine Scorekarte wandern lassen. und da war keine Konstanz drin einfach. Aber Alex Jäger hat auch noch 2, 3, 4 gute Jahre auf der PGA Tour und die wird er auch noch spielen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass auch er zur BMW International Open nach München kommt, nach Köln kommt.
Das hoffen wir natürlich alle, möglichst viele deutsche Spieler dort begrüßen zu können und dann ja, wieder so ein tolles Spektakel zu erleben, wie auch im letzten Jahr oder in dieser Saison, in dieser Saison auf der European Tour in diesem Jahr 2017, so rum war es. Wir haben es ja übertragen genau. Hier live auf meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von golfpost.de. Robin, ich sag vielen Dank für heute, für deine Expertise hier bei Nur Golf, für den Blick auf die European Tour und auf die PGA Tour. Und wir werden weiter den Weg von Alex Jäger natürlich und auch von Stefan Jäger auch auf der PGA Tour begleiten. Wir in akustischer Form und ihr bei golfpost.de in schriftlicher. Robin, vielen Dank.
Absolut, Dankeschön.
Und wir schauen hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de jetzt noch zur Ladies European Tour und zu den Ladies Open de France und da gab es einen emotionalen Moment auf der Siegerehrung bei Christy Kerr.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Nur Golf auf meinsportradio.de. Es gab einen Start-Ziel-Sieg auf der Ladies European Tour zu vermelden, nämlich von Christy Kerr bei der Ladies Open de France. Doch für die 19-fache LPGA-Tour-Siegerin war nicht diese Siegpremiere auf der Ladies European Tour das Wichtigste an diesem Wochenende. Zuvor hatte sie noch nie auf europäischem Boden gewonnen, sondern das Wichtigste war ihre Mission, wie sie es selbst nannte. Sie spielte nämlich in Erinnerung an die im April nach langem Krebsleiden verstorbene Cassandra Kirkland zugunsten einer Krebs-Charity. Und Christy Kerr ging es in dieser Woche um viel mehr als um Golf, wie sie im sehr emotionalen Siegerinterview mit den Kollegen der Ladies European Tour dann auch erklärte.
Yeah, it was. I'm sorry. I played for cancer and we lost Cassandra and we lost a good friend of mine back home on Tuesday to cancer. I'm sorry about cancer. I played for them, and I played for myself, but I'm sorry to say the F word, but I'm so sick of people losing people to cancer. This is why I do what I do, because I want to try to help people, and I'm going to make a $5,000 US dollar donation to Cassandra's Foundation from this win.
Mit einer 62 hatte sie schon am Donnerstag ein Statement gesetzt und dieser Traumrunde in Frankreich dann auch noch eine 64, eine 68 und eine 69 folgen lassen. Eine absolut souveräne und konstante, aber angesichts der Umstände auch wirklich konzentrierte Leistung.
Yeah, I mean, it's sometimes it's really hard to play with a big lead too, right? Because you get complacent and, you know, there's so many people played well as well this week, so I'm just happy to come out with it.
Im Moment des Sieges nach ihrem Eagle an der 18 reckte Christy Kerr dann den Zeigefinger in den blauen Himmel und nickte mit dem Kopf, der Gruß an die Verstorbenen, die sie auf der Runde immer um sich gefühlt hatte, wie sie später erklärte.
I've been having Angel on my shoulder all week and I was on a mission and I got it done for them.
4 Schläge trennten Kerr am Ende von der zweitplatzierten Xiu Lin aus China. 11 Schläge hatte sie sogar Vorsprung vor Asahara Munoz, die auf Platz 3 landeten. Und wenn wir auf das Leaderboard schauen, sehen wir das beste Deutsche auf dem geteilten 32. Platz, Leticia Rath-Anderithawar, die am Ende mit einer Plus 2 im Clubhaus landete. Geteilte 39. war Olivia Cohen, die hatte am Ende eine Plus 4 auf ihrer Scorekarte stehen. Das waren auch die einzigen beiden deutschen Damen, die in den Cut gekommen waren. An Katrin Lindner, die musste nach 2 Runden aufgeben. Plus 5 hatte sie da auf ihrer Scorekarte. Der Cut für sie damit kein Thema mehr gewesen. Also so dann auch aus deutscher Sicht das Ergebnis bei diesem ja, hochklassigen und hochemotionalen Turnier und bei Christy Kerrs Siegpremiere auf der Ladies European Tour, die unter so emotionalen Umständen zustande kam. Das war's dann auch von uns hier bei nurgolf heute hier auf meinsportradio.de. Wir melden uns natürlich in der nächsten Woche dann wieder, immer 19 Uhr bei uns im laufenden Programm, am Montag hier auf meinsportradio.de und natürlich jederzeit ab Mittag on demand verfügbar als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite und auf iTunes und noch leichter zu bekommen, natürlich mit unserer mobilen App. Die gibt's für iOS und Android in den entsprechenden Stores, kostet nichts, bietet euch aber komplett Zugriff auf alles, was wir hier bei meinsportradio.de so veranstalten. So zum Beispiel zu allen Podcasts habt ihr Zugriff und auch für unsere Live-Events habt ihr unsere meinsportradio.de App immer in der Tasche und könnt uns jederzeit, wo ihr seid und mobiles Internet habt, dann auch verfolgen. meinsportradio.de, Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast unser Motto. Wir sind nächste Woche mit nur Golf wieder für euch da, aber schaut mal bei uns auf der Webseite vorbei und hört euch mal rein in unsere anderen Sportarten. Wir haben noch viel mehr zu bieten als nur Golf.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.